Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir wieder einen Drug Talk und ich habe einen weiblichen Gast am Start und zwar die Frankie. Hi Frankie.
Hi.
Spreche ich überhaupt richtig aus, ja, ne?
Ja, das passt. Super.
Willst du dich für die, also was die wenigsten wissen oder vielleicht kennen sie es auch, kennt ihr dich auch, deinem Instagram-Profil, du bist ja ein ziemlich aktives Mitglied der Community, der Sucht und Ordnung Family. Stell dich doch selbst mal vor, bitte.
Also ich bin Frankie, ich bin jetzt 23 Jahre, komme aus einer kleinen Stadt in Bayern und führe seit circa einem halben Jahr den Account Wolkenturm 17 auf Instagram.
Wunderbar. Jetzt sind wir ja hier bei Sucht und Ordnung auf einem Podcast, wo es um Abhängigkeitserkrankungen geht und generell um Erkrankungen, die so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, die überhaupt nicht im Fokus der Gesellschaft stehen und auch gerne irgendwie runtergemacht werden. Du hattest mir, glaube ich, mal geschrieben, dass du Cannabis-Patientin bist. Ist das richtig?
Genau, ich bin seit Mitte Juni Cannabis-Patientin.
Das ist ja noch recht frisch, ne?
Ja.
Okay, wollen wir einfach direkt damit starten? Wie wird man Cannabis-Patientin?
Wie man Cannabis-Patient wird.
Also mit 23, so ist ja auch nicht unbedingt die Regel. Ne?
Genau. Eigentlich nicht. Also es hat vor 5 Jahren angefangen, da bin ich zu meinem Kinderpsychiater gekommen, weil es mir ziemlich schlecht ging. Ich habe oft geweint, mir ging es richtig dreckig. Es war auf der Zeit, als ich die Schule gewechselt habe, es war so eine spezielle Klasse fürs Gymnasium. Da ging es mir ziemlich schlecht, bin ich da hingekommen und man hat mir sofort Antidepressiva verschrieben. Gut, die habe ich dann genommen. Wie es bei Antidepressiva so ist, geht es einem dann die ersten 6 Wochen extrem schlecht. Ich hatte auch keine Begleittherapie, ich hatte nur dieses Medikament. Das habe ich dann, wie lange habe ich das genommen? Ich glaube, 1 Jahr habe ich das genommen und habe ich dann von heute auf morgen einfach abgesetzt, weil ich keine Lust mehr darauf hatte, von irgendwelchen Medikamenten abhängig zu sein. Okay. Parallel dazu habe ich damals mit CBD angefangen, also ich nenne es jetzt mal, der kleinen, netten Schwester vom THC. Und das hat mir wahrscheinlich auch Entzugserscheinungen erspart. Und mit der Zeit, man lernt Leute kennen, gerade im Studium, kommt man halt oft zu neuen Freunden, die dann rauchen, man probiert aus. Und irgendwie hat es mich da doch gebietelt. Bin ich dann nach Amsterdam gefahren, habe mich da so ausprobiert und habe halt gemerkt, dass es meinem Schlafen wunderbar hilft und dass ich dann auch generell tagsüber besser drauf bin und mich vor allem besser konzentrieren kann. Ja, das war so der Beginn meiner Selbsttherapie. Das habe ich jetzt von letztem Jahr Dezember bis im Juni durchgeführt. Im Dezember habe ich den Termin bei diesem speziellen Arzt ausgemacht und hatte den dann jetzt.
Okay, Mitte Juni. Ich meine, auch, du hast gerade gesagt, ruhiger schlafen, Kopf rattert nicht, Antidepressiva. Du bist depressionserkrankt, ne?
Nicht nur.
Nicht nur. Also, hol uns doch mal ins Boot. Was geht bei dir ab?
Was bei mir abgeht, also wie gesagt, ich bin seit 5 Jahren in Therapie, die erste Therapeutin hat ziemlich viel Mist diagnostiziert, aber grundsätzlich bin ich ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung und habe dazu noch Depressionen, ja.
Persönlichkeit, also so Borderline, oder?
Genau.
Okay, magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, weil also ich bin auch schon nicht der Schlauste und wenn man dann noch vielleicht gerade high ist oder nicht ganz auf der Höhe, was ist ein Borderline?
Oh, ich muss da gerade so lachen drüber. Borderline ist größtenteils eine Persönlichkeitsstörung, in der man halt emotional instabil ist. Also man kann mit Gefühlen ganz, ganz schlecht umgehen, kann sie nicht einordnen, kann sie nicht verarbeiten. Und dadurch, dass man sie halt mit den Gefühlen nicht umgehen kann, wendet man sie ganz, ganz schnell gegen sich selber, resultierend in selbstschädigendem Verhalten, Beziehungsschwierigkeiten. Ach, es hat ziemlich viele Symptome. Nicht jeder, der erkrankt ist, hat alle. Aber emotionale Probleme ist so ziemlich der Überbegriff.
Okay, also schon nur ein bisschen intensiver als das, ich sag mal, fast alle, die konsumieren, sind ja ziemlich sensibel, aber das nochmal eine Stufe heftiger, oder?
Ungefähr.
Okay, verstehe. Und wir holen uns doch mal so ein bisschen in deine Vergangenheit gerne ab. Also bayerisches kleines Dorf, habe ich schon festgestellt. Bayern ist sowieso eigentlich ein ziemlich schlechter geografischer Ort, um mit Cannabis anzufangen. Gut, dass du jetzt Patient bist. Genau, erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich.
Über mich erzählen, über meine Vergangenheit oder generell?
Genau, wie hat das Ganze bei dir angefangen? Also lass uns back to the roots gehen.
Back to the roots, mit was es bei mir angefangen hat. Also meine Eltern sind starke Raucher. Da habe ich von klein auf eigentlich schon mitbekommen. Ich habe auch mit klein auf mit dieser Zigarettenpackung, ist doch diese Alufolie drin, manchmal wie Aluminiumfarbe, manchmal Goldfarbe, mit der habe ich damals schon gespielt und gebastelt. Also total komisch, was ich da gemacht habe. Mhm. Dann ging es dann los. Puh, Zigaretten waren es dann zuerst. Mit Alkohol bin ich eigentlich ganz, ganz lange nicht in Kontakt gekommen. Ich glaube, das hat damals tatsächlich angefangen, als meine Mom die ganzen Operationen gehabt hat und dann die Tabletten dann so bei ihr dazu kamen und ich das irgendwie mitbekommen habe, dass da irgendwas nicht so ganz.
Okay, wie alt warst du da?
Wie alt ich da war, das war, glaube ich, als ich 11 oder 12 war.
Okay, verstehe. Deine Mom und Tabletten, was waren das für Tabletten?
Schmerztabletten größtenteils. Also die hat ganz viele Probleme an der Wirbelsäule und hat deswegen ganz, ganz lange starke Schmerzmittel bekommen und auch Muskelrelaxans, also Benzos und ja.
Also
Opiate. Ja, genau, die sie nicht weggesperrt hat.
Okay. Und das heißt, dort war denn für dich irgendwie, das ist sowieso eine emotional aufgekratzte Situation wahrscheinlich, weil das ist ja deine Mama, der es schlecht geht, ne?
Ja, aber ich habe echt ziemlich lange die Finger von den Medikamenten gelassen. Also das erste Mal tatsächlich eine Benzo genommen habe ich in diesen Jahren, in dem es mir richtig schlecht ging, also auch in dem Jahr, wo ich diese Antidepressiva verschrieben bekomme. War mit 16 oder so. Also ziemlich viel später.
Okay, verstehe. Was hast du denn generell schon konsumiert alles?
Oh Gott, diese Frage. Das ist,
ja, du.
Also ich habe mir schon sehr, sehr viele Drug Talks angehört und ich habe auch im Kopf eine imaginäre Liste angelegt und das ist mittlerweile echt verstörend. Oh. Also es hat angefangen mit in Anführungsstrichen normalen Schmerzmitteln. Ich habe eine Zeit lang aus irgendwelchen Gründen immer ziemlich viele Ibuprofen genommen. Dann kam halt irgendwann mal die Benzos dazu, aber nicht lange. Gut, dann habe ich Rauchen kam dazu, also Cannabis kam dazu irgendwann mal. Also angefangen von den Ibuprofen, dann kam die Benzos, dann kam Cannabis dazu. Alkohol ist immer so irgendwie daneben rumgeschwommen, hat mich nie wirklich großartig interessiert, ich vertrage es auch nicht so gut. Noch. Ich habe Erfahrungen mit LSD tatsächlich schon, mit MDMA, seit kurzer Zeit mit Kokain tatsächlich und mit Amphetamin.
Oh, seit kurzer Zeit, das heißt, damit erübrigt sich meine nächste Frage, du konsumierst aktiv noch, oder wie?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ja, ich konsumiere aktiv, aber jetzt nicht jeden Tag und auch nicht in heftigsten Mengen.
Mhm. Darauf sollten wir näher eingehen. was heißt denn nicht regelmäßig, nicht in heftigsten Mengen? Also es ist ja komplett unterschiedlich. Für mich war in meiner Hardcore-Ecstasy-Zeit war eine heftige 12 Pillen am Abend. Und eine nicht so heftige, und nicht so eine heftige Phase waren dann nur 4. Deswegen frage ich, wo befinden wir uns?
Wow, also davon abgesehen, dass ich Cannabis-Patient bin, also ich muss das jeden Tag zu mir nehmen, liebe ich Eskalation, so blöd sich das jetzt anhört. Ich will es auch nicht verherrlichen, aber wenn ich irgendwas zu mir nehme, dann bleibt es selten bei einer Substanz. Es sind dann, also ich weiß es nicht, das baut sich halt dann auf. Dann kommt halt einer daher, ja, ich habe hier noch eine Pappe, ah ja, ich habe noch ein bisschen Emma, lass mal Candy Flip machen. So ungefähr passiert das dann. Das schaukelt sich dann immer weiter hoch. Also wenn, dann schon die pure Eskalation, aber jetzt auch nicht jede Woche oder auch nicht jede zweite Woche, das könnte ich gar nicht.
Das heißt, einmal im Monat, oder?
Ich würde ausholen sagen, einmal alle 3 Wochen circa. Okay.
Na gut, da ist ja ein bisschen Zeit dazwischen.
Muss.
Außerdem als Studentenlife ist ja sowieso immer ein bisschen hart, ne?
Das sowieso.
Ich glaube, ich erinnere mich, als ich als Student an der Medienakademie war, da ist ja ständig Eskalation gewesen, gerade unter Kreativen. Ne?
Mhm.
Aber wie verträgst du das? Also ich meine, mit der Krankheit?
Unterschiedlich. Also gerade was Downer angeht, die vertrage ich nicht so gut. Also da habe ich auch eine recht lange Geschichte. Das ist auch der Grund, warum ich dich gefunden habe, ungefähr. Mhm. Die vertrage ich nicht gut, aber besser.
Magst du uns die Geschichte erzählen?
Ja, das kann ich machen. Also ich habe ganz, ganz lange Hüftprobleme gehabt. Also richtig, richtig üble Schmerzen. Da bin ich Anfang Januar zu einem Orthopäden gekommen. Der hat mich dann untersucht, hat jetzt Röntgenbilder gemacht, MRT sogar. Und hat dann gefragt, ob ich irgendwelche Schmerzmittel brauche. Habe ich gesagt, ja, Paracetamol hilft bei mir sowieso nicht mehr. Novamin hat zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr geholfen. Warum, weiß ich nicht. Dann hat er mich gefragt, haben Sie schon mal mit Tilidin probiert? Und dann saß ich dran und habe erst mal geschluckt. Natürlich weiß ich, was das ist. Das hat meine Mutter im Schrank stehen. Und meine Mutter hat das auch 2 oder 3 Jahre lang regelmäßig genommen. Also ja, ich weiß, was das ist. Und mir waren die Risiken auch bewusst, aber ich habe es mir trotzdem verschreiben lassen. Und an dem Abend habe ich die erste Tablette genommen. Ich hatte eigentlich 20 Stück in dieser Packung. Und das Ende vom Lied war, dass ich statt der verschriebenen 20 Stück bei meiner Mutter mir ihre eigene Packung überlassen hat, dann fast 90 genommen habe in der ganzen Zeit.
Hui!
Mhm.
Okay, so beginnt so beginnt das ja ganz oft mit Opiaten, ne? Dass die Leute, also du wusstest wenigstens schon, was das ist, aber viele Leute denken einfach, ey geil, Schmerzmittel und gib ihm.
Nee, ich wusste tatsächlich, was es ist. Ich wusste auch tatsächlich, dass es abhängig macht und halt mega die Entzugserscheinungen macht. Aber ich hab's nicht gelassen. Es hat eine Woche gedauert, bis mich ein paar Freunde zur Seite genommen haben und gesagt haben, Mädchen, das geht so nicht, hör damit auf. Das hat dann wirklich noch weitere 3 Monate gedauert, bis ich selber verstanden habe und dann aufhören konnte. Aber es war so ein langer Kampf und ich bin immer noch nicht davon weg. Also nicht, also ich nehme sie nicht mehr, aber der Kopf ist immer noch da.
Na klar, Suchtgedächtnis, ne?
Ja.
Wie ging das dort weiter?
Ich hatte dann noch bei einem anderen Orthopäden ganz, ganz viele Untersuchungen, habe dann auch wieder ein anderes Medikament bekommen, habe aber parallel immer noch Tilidin genommen und habe dann irgendwann von mir selber gesagt, so jetzt muss ich gucken, dass ich das vielleicht nur noch jede 2 Tage nehme. Also langsam, langsam runterzusieren. Ich hatte schon die niedrige Dosis, also 50-4. Niedriger geht's nicht, außer Tropfen und Tropfen verschreibt kein Mensch. Habe ich dann von mir selber angefangen, das runterzudosieren. War dann irgendwann mal, glaube ich, bei einem Abstand von 8 Tagen, also einmal nehmen und dann 8 Tage später wieder mal eine nehmen. Und es hat auch echt eine Zeit lang geklappt. bis ich irgendwie abends mal einen einzigen riesengroßen Fehler gemacht. Nämlich habe ich den Hals nicht voll bekommen. Das hat dann dazu geführt, dass ich statt einer, die ich nehmen sollte, tatsächlich 6 Stück genommen habe. Und das war sehr grenzwertig zu der Zeit schon.
Weil?
Also, ich meine, die Toleranz geht nicht runter innerhalb von 8 Tagen, aber statt 50 Milligramm sich dann 300 Milligramm zu geben, ist halt schon ein großer Unterschied.
Okay, das heißt, du bist, also hat sich das körperlich krass bemerkbar gemacht. Man sagt ja, viele sagen ja, dass dir dann so die Atem, die Lunge so richtig gelähmt ist und so, ne?
Ja, ich habe es gemerkt. Ich habe angefangen, so ganz, ganz komisch zu atmen. Aber, wie gesagt, ich will nicht verherrlichen, aber ich war noch nie so entspannt in meinem ganzen Leben wie an diesem Tag.
Na, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, das zu sagen. Also, ich habe ja auch erzählt von der Linie Heroin, die ich da gezogen habe. Und ich sage ja auch ganz klar, das war das beste Gefühl, was ich in meinem ganzen Leben jemals erlebt habe. Und das meine ich voll und ganz so. Da ist kein Sex rangekommen, da ist kein Kokain rangekommen, da ist kein Sport rangekommen, gar nichts. Und das hat's, da habe ich direkt am nächsten Tag gesagt, Alter, lass die Scheiße sein. Das Ding wird dein Tod. Mhm. Wie war das bei dir?
Opiate ist gemein, ja. Ich habe nicht nur Medina Erfahrung, ich habe auch tatsächlich, das habe ich vergessen zu sagen, mit Oxycodon auch schon Erfahrung. Also nochmal eine Schippe drauf. Mhm. Habe ich im Krankenhaus letztes Jahr mal bekommen. Über diesen Zugang am Hals direkt. Das ist richtig, richtig gemein. Das ist innerhalb von 3 Sekunden im Blut. Ja.
Opiates. Okay. Warum hast du im Krankenhaus gelegen?
Ich hatte eine Magen-OP letztes Jahr.
Oh, shit.
Genau.
Okay, also du hast die das erste Mal verschrieben bekommen wegen der Hüfte. Und
genau.
Also was mich natürlich erstmal als erstes interessiert, ist das mit der Hüfte wieder, hat sich das wieder eingerenkt?
Ja, es ist tatsächlich besser geworden ohne Tabletten. Also es hat wahrscheinlich mit dem Abnehmen was zu tun gehabt. Also mit dem Fortschreiten von Abnehmen ist es immer besser geworden. Es tut zwischendurch mal wieder weh, aber dann dehne ich mich und dann funktioniert es wieder.
Verstehe. Na, das, weil das ist mir, das interessiert mich ja auch, weißt du, weil wenn du jetzt selber nur für dich selbst die Situation reflektierst, wäre die Verschreibung von den opiathaltigen Tabletten notwendig gewesen?
Eigentlich nicht.
Nochmal bitte, jetzt habe ich dich nicht verstanden, sorry.
Eigentlich wäre es nicht notwendig gewesen.
Okay, verstehe. Das heißt, man könnte schon sagen, der Arzt war so ein bisschen fahrlässig drauf. Ne?
Er hat mich aber auch nicht aufgeklärt. Er hat halt gesagt, ja, vorm Schlafengehen abends nehmen und das war es halt dann.
Wunderbar. Also falls irgendjemand da draußen Arzt ist und das hier gerade hört, ist herzlich eingeladen, im Drug Talk vorbeizukommen und mal darüber zu sprechen, warum das so leichtfertig rausgegeben wird. Okay, jetzt hast du gerade in so einem Beisatz erwähnt, dass das durchs Abnehmen besser wurde. Mhm. Und dass du emotional, also ich spinne mir gerade mal eins zum anderen zusammen, ne? Und dass du emotional auch immer so ein bisschen, angekratzt warst. Hatte das Gewicht damit zu tun?
Mein Übergewicht, meinst du?
Genau, erzähl doch mal, ich weiß ja noch gar nicht.
Definitiv, also ich war früher ein stark emotionaler Esser, ich habe einfach Unmengen an Zeug zu mir genommen, an Essen, an Pizza, an Chips. Ich weiß es nicht. Mittlerweile ist es besser geworden durch die OP. Also letztes Jahr wurde mir ein Teil vom Magen entfernt, eben um abzunehmen. Es ist um einiges besser geworden. Also ich kann immer noch viel essen, auch viel von dem, was ich vielleicht nicht essen sollte. Aber wenn ich mir das dann gönne ich es mir bewusst und haue es mir nicht einfach ohne Hintergedanken rein.
Okay, genauso wie mit Drogen?
Ja, also sagen wir es mal so, ich konsumiere immer bewusst, aber nicht immer schlau.
Okay. Ist es indiskret, wenn ich frage, wie viel du gewogen hast? Also du musst nichts beantworten, ne? Ist alles in Ordnung?
Nein, ich habe fast 150 Kilo gehabt.
Okay. Also dann kann ich so ungefähr mich reinfühlen. Ich meine, ich bin jetzt immer noch, ich hatte, meine Höchstleistung war irgendwie 112, 113 Kilo. Ist ja noch mal ein Stückchen drunter und ich muss sagen, selbst jetzt, wo ich gerade so die 100 geknackt habe, ich fühle mich, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir selber bin, immer noch unwohl. Ging dir das ähnlich?
Ich habe echt lange gebraucht, bis ich mich wohl gefühlt habe. Es ist jetzt immer noch ziemlich komisch, wenn ich zum Beispiel normale Oberteile anziehe, also ohne Jacke, normale T-Shirts und rausgehe. Ich werde nicht mehr angeguckt. Der Kopf braucht ziemlich lange, bis er hinterherkommt, wie Spedibild aussieht.
Ah, achso, früher haben die immer irgendwie so, wie Menschen halt so sind, gestarrt wahrscheinlich. Ne?
Genau. Aber es braucht und wirklich lange, bis der Mensch sich selber wohlfühlt.
Ja, voll, absolut. Ich meine, es wird uns ja auch an jeder Ecke suggeriert, dass wir nur uns gut fühlen, wenn wir gelobt werden, wenn wir das bekommen, dass das Gute vom Außen kommt, aber das ist ja gar nicht der Fall.
Nein, überhaupt nicht. Es kommt alles von uns innen drin.
Das ist so, ne?
Habe ich auch die letzten Monate gelernt.
Du hattest vorhin, obwohl, lass uns noch mal ganz kurz dabei bleiben. Du hast gerade gesagt, die Blicke kommen nicht mehr. War das so ein Aufmerksamkeitsding, wenn auch nicht auf die positive Art, aber dass man beachtet wurde, wenigstens mit dem Übergewicht?
So habe ich das noch nie betrachtet. Aber ja, man hat dann schon Aufmerksamkeit bekommen, eben weil man doch anders ausgeschaut hat als die anderen. Und jetzt fehlt das halt komplett. Ich bin letzte Woche zum ersten Mal in kurzer Hose in die Öffentlichkeit gegangen und mich hat halt einfach keiner angeguckt. Ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich sehe doch genauso aus wie früher. Das ist ganz verrückt.
Okay. Deswegen frage ich, ne? Weil ich finde ich spannend. Es ist ja ganz oft so, dass man sich selbst schadet, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, auch wenn es gar nicht die Aufmerksamkeit ist, die man eigentlich haben möchte. Und da habe ich mich einfach gefragt, hat das in die gleiche Kerbe geschlagen?
Also, dass ich weiter gegessen habe, nur damit andere Leute auf mich aufmerksam sind.
Das ist ja ähnlich wie mit dem Ritzen zum Beispiel, ne? Dass man, also okay, das Ritzen ist noch, um den Schmerz zu fühlen, dass man überhaupt was fühlt. Ja, genau,
Ich habe das noch nie so betrachtet. Also das ist jetzt auch ein sehr interessanter Gedanke. Ich glaube, den muss ich auch mal verfolgen.
Ja, denk darin in Ruhe drüber nach. Boah, also muss ja auch keine Ad-hoc-Antwort sein. Ne? Vielleicht kommt da im Gespräch ist noch irgendwie was, wo du sagst, oh Gott, vielleicht war es ja wirklich so. Ich springe gerade voll die ganze Zeit voll hin und her. Ne?
Das ist kein Problem.
In deiner Family, also deine Mama, hat die das denn mit den Tabletten mitbekommen bei dir? Ja, klar.
Meine Mama hat das mit den Tabletten mitbekommen. Also ich glaube, das Wochenende, nachdem ich sie verschrieben bekommen habe, bin ich nach Hause gekommen. Also ich wohne ja nicht bei ihnen. Ich wohne in einer eigenen Wohnung. Da hat sie gesagt, ja, wenn du bei uns daheim bist, brauchst du doch deine eigenen Tabletten nicht nehmen, und hat mir ihre 100 Stück Klinikpackung überlassen. Und das war so mein kleines Ende ungefähr. Sie hat das gewusst. Sie hat auch gewusst, dass ich Probleme habe, die Tabletten wegzulassen, hat das aber so abgetan von wegen, ja, das Zittern, wenn ich es nicht nehme, das ist der Schmerz von der Hüfte. So.
Okay, ich meine, sie hat die Dinger ja auch genommen. Sie müsste doch wissen, was das mit einem macht, wenn man sie nicht nimmt, ne?
Natürlich, also es ist auch dann irgendwann mal im Gespräch rausgekommen, dass ihr Arzt, bevor sie abgesetzt hat damals, gemeint hat, dass sie in die Entgiftung gehen sollte. Und das hat mich dann doch schockiert, weil sie mich eigentlich nie ernst genommen hat. Und dann haut sie einfach so nebenzu beim Kaffee trinken mal diesen Spruch raus.
Den Spruch, dass sie in die Entgiftung gehen sollte?
Genau.
Wow. Also jetzt bin ich auch ein bisschen geflasht. Wann war das?
Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist, glaube ich, 6 Wochen her.
Und macht sie es?
Nein, also die nehmen die Tabletten auch nicht mehr. Die sind jetzt einfach bei uns noch im Badschrank. Die liegen da und werden nicht mehr beachtet.
Okay. Und du hast aber auch die Tabletten abgesetzt?
Ich habe die Tabletten abgesetzt, ja. Ich denke zwar wahrscheinlich immer noch viel zu oft daran und war auch letzte Zeit oft davor, einen Rückfall zu haben, aber mir ist dann bewusst geworden, wie schlecht es mir nach den letzten Malen immer danach ging. Da war ich dann 3-4 Tage richtig, richtig mies drauf. Das möchte ich echt nicht mehr.
Schöne Einsicht. Ich meine, wir haben ja beide einen gemeinsamen Kumpel, der gerade eine schwierige Phase durchmacht und seine Therapie abgebrochen hat. Tja, also schön, dass du das gecheckt hast, dass das dann die nächsten Tage extrem beschissen ist, ne? Wie lief denn das weiter? Also der hat dir irgendwann Tilidin verschrieben, dann hast du Oxys genommen.
Nein, die Oxys habe ich letztes Jahr tatsächlich, was heißt, die habe ich genommen. Ich habe im Krankenhaus einen Zugang am Hals gehabt und hatte Schmerzen, habe dann, glaube ich, 2-3 Mal Oxy über die Vene bekommen. Und wegen den Schmerzen die 4 Tage im Krankenhaus dann auch noch Oxy. Das war aber dann so das letzte Mal im Krankenhaus, dass ich sie bekommen habe.
Ach so, okay. Oh Mann, dann, also du hast die gar nicht missbräuchlich verwendet.
Letztes Jahr nicht.
Wann denn dann?
Man lernt doch ganz, ganz viele Leute kennen und ich bin auch vor, ich glaube, 3 Monaten auch mal an welche gekommen und habe halt jetzt immer noch welche, aber genau die gleiche Sache wie mit dem Tilidin, wenn man sie nimmt, dann geht es einem halt dann 3-4 Tage richtig schlecht danach und sie fühlen sich gut an, aber das ist es echt nicht wert.
Na klar, der Wirkstoff ist ja bei beiden ein Opiat, ne? Okay, erzähl mal ein bisschen, wie ging's weiter? Also du hast die Tilidin, wie alt warst du, als du die Zille bekommen hast?
Das war dieses Jahr im Januar, also 22, genau.
Ach so, jetzt komme ich nicht mehr hinterher. okay, also du hattest von ein bisschen Alkohol gesprochen, du hast von normalen Schmerztabletten gesprochen.
Genau.
Das heißt, das mit der Hüfte war auch erst dieses
Jahr? Das war tatsächlich dieses Jahr im Januar.
Okay. Und die ganzen anderen Substanzen hast du vorher, darum geht es mir ja gerade, so ein bisschen die Konsumgeschichte also, so ein bisschen aufzuarbeiten, weißt du?
Verstörenderweise kamen die ganzen anderen Substanzen alle in den letzten 3 Monaten dazu.
Warte, also was ist denn im letzten Jahr passiert, dass du, also das scheint ja dann ein ziemlicher Umbruch in deinem Leben zu sein, wenn es vorher gar nicht so dolle war alles.
Ja, es ist viel passiert das letzte Jahr. Also meine Familie ist umgezogen und ich habe dann immer Selbstbewusstsein bekommen durch diese Abnahme und habe dann neue Leute kennengelernt, bin mit meinen Freunden ganz, ganz dick wieder geworden und ich weiß es nicht. Es hat dann das eine hat dann zum anderen geführt.
Würdest du sagen, dass du verpasste Zeit nachholst gerade?
Ich glaube, ja.
Okay. Spannend. Was studierst du?
Englisch und Literatur.
Mit welchem Ziel?
Ganz normaler Bachelor. Also das reicht mir vollkommen.
Okay. Na, oder, nee, ich meine, also ja, okay, das ist der Abschluss. Aber wo soll es hingehen? Was ist dein Plan?
Oh, das fragen mich so viele Leute. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was ich danach machen möchte. Ich wäre, glaube ich, auch glücklich, wenn ich irgendwie in einem Café den ganzen Tag Kaffee kochen könnte. Ja.
Okay. Du, am Ende musst du das machen, was dich glücklich macht.
Das stimmt außerdem.
Okay, verstehe. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich tue mich ein kleines bisschen schwer, weil ich habe gerade das Gefühl, wir sind alle deine Themen im Schnelldurchlauf durchgerattert. Und ich frage mich gerade, haben wir noch Themen oder sind wir schon durch? Aber ich glaube, das kannst nur du mir sagen.
Ich habe theoretischerweise relativ viel zu erzählen. Also
hau raus.
Gerade diese LSD-Geschichten, das war bisher das Krasseste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, eben weil ich psychisch nicht ganz so auf der Höhe bin und man es eigentlich auch lassen sollte, wenn man psychisch nicht gerade stabil ist. Das ist, glaube ich, die oberste Regel bei Psychedelika.
Auf jeden Fall sollte das Setting passen und wenn man es macht, erzähl mal, wie heißt das? Ja, erzähl doch mal, bevor ich irgendwas erzähle, erzähl du doch mal.
Ich möchte dafür keine Werbung machen, aber es gibt ja eine Seite, auf der man sich in Anführungsstrichen legal LSD bestellen kann. Also das ist ein Derivat, ein CP-LSD heißt dieser Spaß. Und den habe ich mir einfach mal aus Lust und Laune raus bestellt, weil ich wissen wollte, wie es ist. Der lag dann bei mir hier 4 Wochen bis ich gedacht habe, ja, heute ist ein toller Tag dafür, die Sonne scheint, ich fahre nachher zu meinen Freunden, lass mal machen. Meine Freunde waren nicht begeistert davon. Das ist ein befreundetes Pärchen, hat sich der Kerl dazu bereit erklärt, mit mir eine Pappe zu nehmen. Zuerst eine halbe und dann habe ich eine Stunde später eine andere halbe. Und das, die Optik, also das sah alles aus wie aus einem Ölgemälde. Das war alles so weich gezeichnet, hatte alles einen lila und grünen Hintergrund. Und ich habe dann angefangen, wir saßen am Fluss, ich habe dann angefangen, aus Steinen so Steintürme zu stapeln, hatte vor mir dann auf einmal 5 perfekte Steintürme. Ich war so stolz auf diese Steintürme, das kann man sich nicht vorstellen. ich habe gemalt, ich habe Musik gehört. Und dann im Laufe des Abends hatte ich, glaube ich, kein Nahtoderlebnis, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich sterbe. Ich habe gedacht, mein Herz springt aus meiner Brust, es hat alles so gebrannt und irgendwas in meinem Kopf hat gesagt, wenn ich dieses Problem jetzt nicht löse, dass ich wirklich sterben werde. Warum? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht mehr, was es für ein Problem war. Das hat mich richtig fertig gemacht. Ich hatte während des Trips auch ganz oft das Bedürfnis, in meine Vergangenheit wiederzugehen. Ich meine, ich habe eine Ausbildung als Kinderpflegerin angefangen, in einem Waldkindergarten. Und irgendwie habe ich so oft an meine Chefin denken müssen, wie sie mich geprägt hat, was sie zu mir gesagt hat, wie wir durch diesen Wald gelaufen sind.
Okay.
Das war sehr aufschlussreich. Ich bin dann auch mal aufgestanden, als wir da an diesem Fluss saßen, habe in die Entfernung auf eine Autobahnbrücke geguckt und habe mir so gedacht, ich bin ein Mensch, und ich kann eigentlich machen, was ich möchte. Ich bin nicht an meine Eltern gebunden. Ich bin nicht an meine Vergangenheit gebunden. Ich bin an keine Regeln und Normen gebunden. Das sind meine Regeln. Und das ist Lehre Nummer 1, die ich da draus gezogen habe.
Würdest du sagen, dass das die, also ich meine, das ist ja ein schönes Learning, ne? Dass das die Erkenntnis des Trips ist?
Das war die erste Erkenntnis vom Trip. Ich meine, ich habe in den Wochen danach, ich weiß, das sollte man nicht machen, noch zweimal die Gelegenheit dazu gehabt, LSD auszuprobieren und hatte jedes Mal wieder eine andere Erkenntnis. Das zweite Mal war es auch sowas Ähnliches, von wegen, dass meine Familie mir nicht vorschreiben kann, was ich zu tun und zu lassen habe, weil ich bin erwachsen, ich kann eigentlich gut wie machen, was ich möchte. Und beim letzten Mal, das war das heftigste Erlebnis. Bei mir geht LSD ziemlich heftig auf die Gefühle. Ich kann alles rauslassen, was ich möchte. Und das war wieder so ein Tag, an dem wir am Fluss saßen und wir haben Steine gesammelt für ein Lagerfeuer. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich dann angefangen, statt die Steine fürs Lagerfeuer zu sammeln, die Steine zu nehmen und wie eine Bekloppte in den Fluss zu schmeißen. Also mit einer irrsinnigen Wut habe ich Stein um Stein einfach in den Fluss so richtig reingedonnert und habe mir dann vorgestellt, wie jeder Stein, den ich da in der Hand hatte und vorher angeguckt habe, ein Problem ist. Also zum Beispiel auf meine Eltern bezogen, ja, das ist jetzt dieser Stein dafür, dass ihr so viele Rechnungen nicht bezahlt. Das ist der Stein dafür, dass so viele Male der Gerichtsvollzieher da war und. Und den letzten Stein, wo es mir dann zu viel geworden ist, habe ich in der Hand gehalten, habe ich angeguckt und habe mir so gedacht, das ist jetzt der Stein dafür, dass ich an der Reihe bin, dass ich jetzt entscheide, wie mein Leben läuft und nicht ihr. Und danach war ich nicht mehr wütend, danach ging es wunderbar.
Wow. Schöne Sache. Also, die einen sagen ja, dass sie auf Psychedelika überhaupt nicht klarkommen. Andere sagen, und zu denen gehöre ich auch, ohne es verherrlichen zu wollen, man muss schon echt aufpassen, was man da macht, dass das ein Geschenk ist. Dass, wenn man in einem ordentlichen Setting arbeitet, dass die Substanz für dich arbeitet. Würdest du sagen, dass das bei dir auch so war?
Auf jeden Fall. Also ich hatte auch, wenn mein zweites Erlebnis nicht in einem guten Setting stattfand, war ich jedes Mal echt dankbar, dass ich es gemacht habe. Man findet so viel Erkenntnis auch über sich selbst. Das ist unglaublich.
Also was ich gerade raushöre, du musstest in deiner Vergangenheit schon viel zurückstecken und viel auf eigene Bedürfnisse verzichten für deine Eltern, ist das richtig?
Ja. Ich habe in der letzten Zeit herausgefunden, dass bei uns die Rollenverhältnisse umgekehrt sind. Also, dass ich ganz viel Verantwortung für meine Eltern trage, also gerade was das Finanzielle angeht, dass ich da mehr Durchblick habe als sie. Sie haben massiv hohe Schulden und haben mich auch, ich weiß gar nicht, oft in meinem Leben schon um Geld gefragt. Und so sollte es eigentlich gar nicht sein. Und das ist mir auch klar geworden, an eben so einem Abend.
Ich kenne das von zu Hause. Tatsächlich auch. Was hast du als Erkenntnis für dich selber daraus gezogen? Also wir sind ja alles lernende Menschen. Wie willst du damit umgehen in der Zukunft?
Also ich habe beschlossen, dass ich ihnen definitiv kein Geld mehr leihen werde. Und wenn es denn dazu kommt, dass sie wieder in irgendwelchen tieferen Problemen stecken, dass man sich dann vielleicht doch mal zusammen hinsetzt und mal einen Plan erarbeitet, wie das Ganze weitergehen soll. Ich meine, Schulden ist echt nicht, das war ein Lastwagen. Also. Ich meine, ich wohne im 4. Stock, also das ist echt selten, dass es mal so laut ist, das, was man hier oben hört.
Okay, verstehe. Sorry, ich habe dich unterbrochen, dass deine Eltern, wenn sie Probleme haben, ihr euch zusammensetzt.
Das wird uns mal zusammensetzen, aber ich bezweifle, dass sie sich dann wirklich helfen lassen.
Und damit herzlich willkommen zu den Sucht und Ordnung News dieser Woche. Unsere Themen: Steuerung F kauft Teledyne im Darknet. Rush Sleep Crack Repeat feiert einjährigen Geburtstag auf Instagram. Die Clean Community erlebt ein Revival. Sucht und Ordnung Podcast, offizieller Partner von My Brain, My Choice. Richter Andreas Müller macht Welle bei Pure Rise. Und damit gleich zum ersten Thema. Das YouTube-Format Steuerung F berichtet über Rap-Droge Teledyne. Wie läuft das Geschäft mit den Schmerzmedikamenten im Darknet eigentlich ab? Schaut euch das gerne an. Mirko Seekamp hat dort einen sehr, sehr tollen Film veröffentlicht und der Link ist unten in den Shownotes zu finden. Mein lieber Freund Adriano Raso vom Podcast Rush Sleep Crack Repeat feiert auf Instagram einjährigen Geburtstag. Lieber Adriano, von ganzem Herzen alles Gute auf weitere erfolgreiche Jahre, auf viele tolle Episoden und auf ein abstinentes Leben. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Partner bei der Selbsthilfegruppe 2.0 sind mit dem Typen vom Viertelkollektiv und dem Autor Dominik Forster, Junkies aus dem Web. Die Clean Community feiert ihr Revival. Die Clean Community ist ein Projekt vom Typen vom Viertelkollektiv ins Leben gerufen und vereinigt, wie der Name schon sagt, eine Community, die abstinent ist, die clean ist. Dazu wird es in nächster Zeit wieder vermehrt Posts geben. Ich bin stolz, dass ich dort dabei sein darf und ein Teil dessen sein darf. Schaut es euch gerne an in Zukunft auf Instagram Clean Community. Wirklich empfehlenswert. Ja, Freunde, der Sucht und Ordnung Podcast ist jetzt offizieller Partner der Initiative My Brain, My Choice. Mit der Petition: Es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik. Und genau so sehe ich das auch. Deswegen freue ich mich, Partner sein zu dürfen und gemeinsam Seite an Seite für ein selbstbestimmtes Leben und für ein Recht auf Rausch kämpfen zu dürfen, damit wir hier mal neuen Schwung in die Bude kriegen. Und wenn du auch für eine neue Drogenpolitik bist, aber deine Unterschrift noch nicht geleistet hast, dann geh jetzt bitte auf www.mybrainmychoice.de und klick auf den Link zur Petition und unterschreib. Richter Andreas Müller ist bekannt dafür, seit Jahren an vorderster Front für eine Entkriminalisierung, für eine Legalisierung von Cannabis zu kämpfen. Und ihr habt dort die Möglichkeit, jetzt bei Pure Rise auf dem YouTube-Kanal von Pure Rise euch ein cooles Interview anzuschauen, wo der Richter den Marvin Game Green und den Plusmacher so ein bisschen in die Verantwortung nimmt und denen sagt, ey, ihr müsst auch mal ein bisschen was leisten, ihr habt die Reichweite, also lasst uns da gerne gemeinsam kämpfen und schaut euch das Video an. Pure Rise, Link in den Shownotes. So, weiter mit der Episode. So, da sind wir wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Wie war das gefühlstechnisch für dich in der Schule?
Es war ziemlich schwierig. Ich meine, ich war relativ viel alleine, habe alleine gespielt. Hab mich eigentlich auch ziemlich einsam gefühlt. Aber so richtig reden konnte ich mit niemandem darüber. Meine Eltern hatten auch nur wirklich Sprüche auf Lager und die haben mir nicht viel geholfen. Ich habe dann irgendwann mal auch aufgehört, denen was zu erzählen und habe dann mich selber vergraben, meine Probleme in mir selber vergraben.
Okay, achso, ja, die Sprüche von wegen, dann sei doch schlagfertig. Also sowas
genau.
Ist doch bekloppt. Das ist genauso, hatten wir ja gerade schon mal kurz. Das ist für mich unverständlich. Würdest du denn, ich würde gleich gerne nochmal auf deine Therapien zu sprechen kommen, weil du hast vorhin gesagt, dass du schon in der Therapie warst, auch gerade wegen deiner Erkrankung, wegen dem Borderline. Bevor wir darauf kommen, würde ich ganz direkt mal rausfragen, hast du in deiner Kindheit das Gefühl gehabt, dass deine Eltern sich ausreichend um dich gekümmert haben?
Das ist eine sehr, sehr ich würde nicht sagen beschissen, also mir ist gerade das englische Äquivalent davon eingefallen, aber die Frage ist sehr schwer. Aber um sie kurz zu beantworten, ich hätte mir schon ein bisschen mehr Liebe gewünscht, ja.
Okay, das ist kein Thema für uns jetzt hier. Mach das untereinander, aber sag das denen auch. Also das,
ja,
oder vielleicht hast du es ja schon gemacht. Das ist sonst schleppt sich das immer mit in deiner Gefühlswelt. Huh. Oh Gott, jetzt macht es gerade sogar was mit mir.
Ja, du hast damit angefangen. Du hast mir die Frage gestellt. Also ich habe sie so beantwortet, wie es ist.
Ist alles in Ordnung. Vielen Dank für dein Vertrauen und die Ehrlichkeit. Frankie, du hast gesagt, du warst, hatten wir ja gerade schon gesagt, du warst schon in der Therapie. Was war das für eine Therapie? Wie lange warst du auf Therapie?
Das war eigentlich eine ganz normale Psychotherapie, also Verhaltenstherapie von 18 bis 20 oder 21 war ich in dem alten Wohnort bei einer Frau und bin jetzt auch wieder seit letztem Jahr, Februar, in Behandlung. Dazwischen hatte ich mal keine Therapie. Die erste, oh Gott, diese Frau, die hat mehr Trauma an mir ausgelöst, als ich überhaupt hatte. Ich weiß nicht, wie man mit so einer Qualifikation Psychologin werden kann. Die hat auch nur richtig bekloppte Sprüche rausgehauen.
Okay, zum Beispiel?
Sie hat zum Beispiel mal sowas rausgehauen wie, ja, wenn man mit jemandem noch nicht im Bett war, kann man noch nicht mit ihm zusammen sein. So. Also wäre Sex die Voraussetzung dafür, dass man eine Beziehung miteinander führen kann.
Hä?
Ja, das hat sie gesagt.
Okay. Aha. und gab es weitere verstörende Informationen von dieser Frau?
Also sie hat mich auch nie so wirklich so richtig diagnostiziert hat sie mich nie. Sie hat immer nur so um die tatsächliche Diagnose zum Bogen rumgemacht. Sie wollte mir das nie ins Gesicht sagen, was ich eigentlich habe. Mich davor schützen. Das ist aber ganz, ganz falsch. Meine zweite Therapeutin hat nach der ersten Sitzung, 10 Minuten bevor die Stunde zu Ende war, hat sie mir meine Diagnose so ins Gesicht geknallt und gesagt, so jetzt lebt damit. Das ist die bessere Art, bei mir zu.
Wenn man jemanden therapieren soll, ihm aber nicht sagt, dann ist das Vertrauensverhältnis erstmal geschädigt, ja?
Genau.
Und wie ging deine, also wie ging es denn weiter mit der Therapie? Du hast dann die erste Therapeutin irgendwann mal hinter dir gelassen. Warum gewechselt? Weil sie scheiße war, oder?
Das nicht. Ich bin ja dann nach Augsburg gezogen, hier in die Stadt. Mhm. Und das wären halt dann jede Woche 30 Kilometer zum Fahren gewesen. Das wollte ich einfach nicht machen. Ich habe dann eine ganze Zeit lang gar keine Therapie gehabt. Und dann kurz vor dieser Magen-OP musste ich dann zu einem Psychiater in diese Klinik, in der ich mich operieren habe lassen. Und die hat gemeint, sie rät mir zu einer Psychotherapie aufgrund halt der Tatsache, ich bin übergewichtig und habe halt früher, wenn ich schlechte Gefühle hatte, sie weggegessen. Und deswegen bin ich zu dieser neuen Therapeutin gekommen.
Okay, verstehe. Das heißt, im Prinzip hast du das mit Essen gemacht, was ich mit Drogen gemacht habe, kompensieren?
Ungefähr.
Okay. Und seitdem bist du jetzt dort in Therapie?
Genau, seitdem bin ich bei dieser Frauentherapie. Also ich bin ja auch sehr, sehr dankbar. Sie hat so viele Durchbrüche schon in mir ausgelöst. Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, wenn ich die Therapie nicht hatte. Ich hatte auch während Corona überhaupt keine Therapie. Also ich glaube, 6 Wochen lang nichts und dann nur Videotherapie. Aber die Wochen, in denen ich nichts hatte, ich bin fast durchgedreht.
Mhm, klar. Man gewöhnt sich ja auch dran, dass man sich jemanden einer neutralen Person öffnet. Ne?
Mhm.
Ist es absehbar, dass das irgendwann zu Ende ist, oder denkst du, oder sagst du, ey, ich mach das jetzt erstmal, es tut mir gut. Mal gucken, wie lange.
Also offiziell heißt es Langzeittherapie, also ich weiß nicht, wie lange sowas geht. Es wurden jetzt wieder 12 Wochen genehmigt, also 12 Sitzungen, aber kann man immer wieder verlängern. Ich mache das jetzt einfach so lange, wie ich denke, dass ich es brauche, und dann schauen wir mal weiter. Ich fange jetzt nicht an zu sagen, ja, jetzt habe ich noch 5 Monate Therapie, dann höre ich auf. Nee, das...
Okay, cool. Man hört ja auch raus, das hast du ja gerade auch deutlich gesagt, dass es dir besser geht da, ne?
Ja.
Ich habe immer so ein paar Standardfragen, die ich immer noch mit reinknalle. Eine davon ist, wenn du dich selber in deiner Vergangenheit anrufen könntest, was würdest du dir sagen und wann würdest du dich anrufen?
Puh. Also wahrscheinlich würde ich mich an diesem Abend anrufen, bevor ich die erste Tablette nehme, und würde mir sagen, nimm sie bitte nicht, das macht dich kaputt. Aber ob ich es dann machen würde, ist eine tote Frage. Also ob ich es dann lassen würde in dem Moment.
Hm. Okay, also du würdest dich vom Konsum abhalten.
Genau.
Verstehe. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin schon gut informiert gerade. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, ey, das muss auf jeden Fall raus?
Ich habe mir oft schon die Frage gestellt, also sagen wir es mal so, ich habe Schore, Stein, Papier komplett gelesen, und nachdem ich es gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was es mir bringt, wenn ich weiß, nach was ich suche. Also wenn man süchtig ist, sucht man ja nach irgendwas, nach irgendeinem Gefühl, das man noch nie hatte. Und ich habe mich ganz oft wirklich gefragt, was bringt es mir, wenn ich weiß, ich suche nach, keine Ahnung, Geborgenheit oder nach Liebe? Was bringt es mir? Und diese Frage, die habe ich noch nicht ganz beantwortet.
Okay, was vermutest du?
Ich denke, dass es für die Leute wichtig ist, dieses Gefühl eigenständig nachzubauen, also dann halt nicht auf Substanzen zurückzugreifen. Bei den Opiaten ist es das Trügerische, dass sie dir das Gefühl geben, dass alles okay ist, dass du in so einer flauschigen Wolke unterwegs bist und dir jetzt keiner irgendwas tun kann. Und das ist halt dieses alles ist gut Gefühl. Wenn ich dieses Gefühl irgendwann mal versuche nachbauen kann, ohne auf sie zurückzugreifen, dann habe ich, glaube ich, den Sinn von dieser Frage verstanden.
Ich würde das auch so interpretieren. Und ich glaube auch, dass meine Therapeutin mir das zum Beispiel vermitteln möchte, Denn ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, Mensch, ich denke gerade wieder daran, was zu nehmen. Und im Prinzip hat sie mich immer gefragt, wo kommt es her? Was fühlst du? Warum möchtest du was nehmen? Wonach sehnst du dich? Und wie kriegst du es hin ohne Stoff? Und das ist, glaube ich, der Kasus Knaxus an der ganzen Geschichte, dass man animiert wird, nachzudenken, wie geht das ohne? Wie du es gerade selber schon gesagt hast. Für den einen ist das Spazierengehen, für den anderen ist das, was weiß ich, Basejumpen. Für den nächsten ist es Staubsaugen, aber ich glaube tatsächlich, dass man sehr, 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 sehr schöne Gefühle mit klarem Kopf haben kann. Und wenn man noch keine Abhängigkeit diagnostiziert bekommen hat, dann ist das der erste Schritt, um Substanzen so zu konsumieren, wie man sie konsumieren sollte, wenn man Spaß haben möchte. Weil das ist überhaupt nichts Verwerfliches, ne? Aus meiner Sicht. Ich denke tatsächlich, dass man alle Substanzen konsumieren dürfen sollte, nur halt mit Plan und nicht aus Kompensation. Weil dann ist es egal, was du machst, das wird dich ficken. Ja, ob das jetzt Essen ist, ob das Drogen sind, ob das Diebstähle sind, ob das, was weiß ich, RTL2 gucken ist. Wenn du das machst, um irgendwas anderes zu kompensieren, dann ist scheiße. Monolog Ende.
Ja, ich musste auch gerade dran denken, dass jetzt im Januar, als das angefangen hat mit diesen Tabletten, dass ich einfach nur wahnsinnig viel Stress daheim hatte und in der Uni, dass das einfach eine richtig bekloppte Kombination war und dass es kein Wunder ist, dass ich dann da festgehangen bin eine ganze Zeit lang. Mhm.
Was ist denn dein Ziel so für die nächsten 1-2 Jahre? Du wirst ja bestimmt nicht... Ich schätze dich jetzt, seitdem wir uns jetzt in der letzten Stunde so ein bisschen kennengelernt haben, nicht so ein, als dass du ohne Plan aufstehst morgens.
Ich stehe manchmal ohne Plan auf, aber ja, ich habe jetzt erstmal vor, mein Studium zu beenden. Erfolgreich, es dauert ein bisschen länger als sonst, aber das ist ja kein Problem. Dann vielleicht eine tolle Arbeit zu finden, irgendwo sesshaft zu werden, mir ein paar Wünsche erfüllen zu können, glücklich zu werden, ohne wieder auf irgendwelchen Substanzen hängen zu müssen. Was mich glücklich machen würde. Puh, das ist eine gute Frage. Wenn keine Geldprobleme machen mich glücklich. Also wenn alles okay ist, oh Gott, jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
Sorry. Also finanzielle Freiheit.
Finanzielle Freiheit. Wenn alle Grundbedürfnisse gedeckt sind und ich mir trotzdem zwischendurch was leisten kann. Wenn ich einfach sehr gute Freunde habe, wenn ich mit denen klarkomme. Die Liebe sei mal dahingestellt, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber einfach so, wenn generell alles passt, dann bin ich auch glücklich.
Okay, das klingt ja eigentlich ganz bescheiden. Wenn der Lebensstandard gedeckt ist und man sich noch ein kleines bisschen was leisten kann.
Der Rest kommt nebenzu. Also von dem her auch, ich habe auch viele, viele Freunde, die genau das Gleiche sagen. Die auch sagen, ja, das mit dem generellen Massenkonsum, also Medien und Essen, alles Mögliche, ist denen viel zu viel. Sie wollen einfach nur ihre Grundbedürfnisse decken und sich vielleicht doch zwischendurch was leisten und alles andere, also Spaß und Freundschaft und Liebe, das kommt dann nebenzu.
Okay. Also im Prinzip klingt das erstmal, es klingt erstmal so, wir wissen beide, dass es schwerer ist, als würde man, brauchst eigentlich nicht viel zum glücklich sein, ne?
Nein, man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Man denkt immer, man braucht alles Mögliche. Man braucht ein fettes Auto, man braucht ziemlich viel Geld, muss auf die und die Partys gehen. Nein, braucht nicht. Man braucht bloß die richtigen Leute um sich und generell ein stabiles und dann kann einem eigentlich nichts mehr passieren.
Okay. Schön gesagt. Und ich würde abschließen gerne. Und zwar erstmal vielen, vielen lieben Dank für dein Vertrauen, für deine Zeit, Frankie. Ich frage abschließend immer, was möchtest du der Sucht- und Ordnung-Community mit auf den Weg geben? Aus deiner Erfahrung heraus, also gerne auch aus deiner Erfahrung als Borderline-Erkrankte und als Konsumentin, die gar nicht in so einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist, aber dafür eigentlich auch nicht viel braucht, um glücklich zu sein.
Ich möchte der Community auf den Weg geben, dass sie sich, sobald irgendwas im Leben nicht klappt, bitte Hilfe sucht. Wenn man hilflos durchs Leben irrt, passieren viele, viele schlimme Sachen und das muss einfach nicht sein. Siehe bei mir die Tabletten, siehe bei mir die Zeit, in der ich keine Therapie hatte und fast durchgedreht bin. Hilfe gibt's und Hilfe ist da, um sie in Anspruch zu nehmen.
Sehr schön gesagt. Ich weiß ja, dass du mit Chris noch so am Schreiben bist, ne? Magst du ihn vielleicht über das Format auch noch einen Gruß oder irgendwas Persönliches sagen? Der hört das bestimmt.
Der hört das garantiert. Ich habe mit ihm vorhin auch schon drüber geschrieben. Also, ja, lieber Chris, danke, dass ich Sucht und Ordnung kennenlernen durfte. Und egal, ob du deine Therapie jetzt abgebrochen hast oder nicht, ich bin da, ich bleibe da, ich bin ein loyaler Mensch und danke, dass ich dich kennenlernen durfte.
Hammer, hammer. Und im Übrigen, Chris, von mir auch, ich habe es dir angeboten, dass du dich gerne jederzeit melden kannst. Aber ich habe dir auch ganz klar gesagt, dass keiner von alleine auf dich zukommen wird, weil keiner kann in deinen Kopf reingucken. Also, wenn was ist, melde dich von allein. Du musst dich melden. Sonst checkt's keiner. Okidoki, ihr Lieben. Frankie, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke euch. Danke, freut mich. Ich danke euch da draußen, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und die letzten Worte, die sind wie immer beim Gast.
Hat mich sehr gefreut, dass ich die Ehre hatte, ein Interview mit ihr zu führen. Und ich bin gespannt, wie viele Leute es erreicht und was sich damit auslöst.
Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufen.
Super.
Wunderbar. Dann, cool. Wenn ihr hauen. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.